Die Herausforderungen für die jungen Menschen, die sind tatsächlich größer geworden. Mit der aktuellen Situation, mit der Digitalität, mit der Veränderung in der Gesellschaft seit der Pandemie. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die Schule.
Begegnungen at Fonditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Begegnungen at Fonditudes. Ich bin Nicolas Arnold, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Studienstiftung, wo ich unter anderem auch gewisse Stipendien für unsere Geförderten betreuen darf. Im Zusammenhang mit unseren Stipendien durfte ich eben auch unseren heutigen Gast Christina Tados-Stiener kennenlernen. Dazu natürlich gleich mehr, aber zuallererst das Wichtigste, liebe Christina, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Schön, bist du da.
Danke, Nicola, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch auf unser Gespräch.
Zum Start, um dich auch den Hörerinnen und Hörern ein bisschen näher zu bringen. Christina, du engagierst dich jetzt seit bald 15 Jahren intensiv für die Schweizerische Studienstiftung. 2011 wurdest du Assessorin. Nur 3 Jahre später hast du dieses Engagement durch den Einsitz in unsere Kommission Auswahl und individuelle Förderung ergänzt. Und wiederum 3 Jahre später wurdest du in unseren Stiftungsrat gewählt und hast das Amt als Präsidentin der Kommission Auswahl und individuelle Förderung übernommen, in der du bis letztes Jahr Einsitz genommen hast. In deinen mehr als 10 Jahren in dieser Kommission hast du weit über 1000 Stipendiengesuche begutachtet und natürlich vielen tollen Menschen und für viele tolle Projekte Stipendien sprechen dürfen, gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Der Einsatz für junge Menschen ist sowieso ein wichtiger Inhalt deiner Tätigkeiten. Seit 1996 bist du an der Kantonsschule Solothurn tätig und wurdest vom Solothurner Regierungsrat letztes Jahr zur Rektorin dieser Kanti ernannt. Und natürlich wird es dir auch in der Freizeit nie langweilig. Ob beim E-Bike-Fahren bei jedem Wind und Wetter, beim Herbeizaubern ausgefeilter Menüs oder bei der einen oder anderen Reise nach Schottland, ein Land, das dich absolut fasziniert, wie du mir vor dem Gespräch erzählt hast. Und damit würde ich eigentlich auch gleich beginnen. Andere Themen wie Stipendien werden wir sicher noch antönen. Aber genau diese Faszination Schottland als Einstieg. Vielleicht willst du uns ein bisschen erzählen, was dich am hohen Norden Schottland fasziniert.
Ja, sehr gerne. Als Biologin und als wirklich Biologin von Herzen ist Schottland ein Land, das unglaublich viel bietet. Es hat viele Vögel, es hat, die man beobachten kann an Land oder am Wasser. Es hat Pflanzen, die mit ihrer Schönheit einfach nur das Auge zum Strahlen bringen. Es hat am gleichen Tag hat es Sonne, Wind und Regen. Also ich glaube, in all den Jahren, in denen ich mit meinem Mann in Schottland Ferien gemacht habe, nicht einen Tag ohne Sonne gesehen, aber glaube ich auch keinen ohne Regen. Und das ist das, was dieses Land so unglaublich macht. Die Weiten, aber auch die raue Herzlichkeit der Menschen.
Da hast du vielleicht vor allem mit Blumen und Pflanzen Bilder gebracht, die vielleicht nicht oder viele nicht so im ersten Blick oder im ersten Moment in den Sinn kommen, wenn sie an Schottland denken. Ich denke vielleicht auch an Burgen und Sean Connery, vielleicht auch an Whisky. Ist auch eines dieser Themen etwas, was dich an Schottland fasziniert?
Alle drei Burgen, die sind sehr spannend, weil es hat sehr viele. Und es sind nicht nur die Burgen, sondern vor allem auch die steinzeitlichen Kulturgüter, die es dort hat, die Steinkreise, die Gräber. Und dann Sean Connery natürlich auch. Ist vielleicht auch nur den Eltern noch ein Begriff, aber auf jeden Fall. Da vor allem dann vielleicht im Namen der Rose, das ein italienischer Film ist. Aber eigentlich, die Gebäude könnten durchaus auch in Schottland stehen, die in diesem Film drin sind. Und Whisky, ja. Whisky ist ein Getränk, das zu Schottland gehört. Und es gibt keinen Schottland-Trip ohne einen Besuch in einer Distillerie.
Das klingt doch sehr spannend. Ich bin ja auch Brite, esse von Zeit zu Zeit ein Porridge. Ich habe gehört, in Schottland ist das salzig. Meine Eltern zumindest haben das überhaupt nicht gern. Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon mal probiert?
Es ist fast alles gut, wenn es salzig ist. Was ich am britischen Essen nicht mag, ist der Essig, der überall noch drauf muss. Aber Schottland ist sicher ein Land, das gut mit Fleisch umgehen kann. Ich esse sehr wenig Fleisch, aber wenn, dann Gutes, und das können die Schotten.
Und gemeinsam mit einem guten Whisky lässt sich das sicher gut abrunden.
In einem rauchigen Pub.
Sehr gut. Da hast du ein schönes Bild gemalt. Du hast mir auch gesagt, oder Schottland ist natürlich auch so ein Urlaub, da kommst du besten weg von der Hektik des Alltags. Du bist sehr, sehr engagiert, sehr aktiv und hast eben neben deinen ganzen beruflichen Tätigkeiten auch schon sehr, sehr viel gemacht für die Schweizerische Studienstiftung. Ich habe deine ganze Arbeit in der Kommission Auswahl und individuelle Förderung angetönt und da darf ich auch dabei sein an diesen Sitzungen, und ich weiß, dass du für jede Sitzung, das sind zwei Sitzungen im Jahr für unser Publikum, an die 200 Dossiers für Stipendien liest und vielleicht so an die 100 Vergaben mit deinen Kolleginnen an die 100 Vergaben machen darfst. Mich hat immer beeindruckt, dass du so perfekt vorbereitet warst, und ich weiß, dass du auch mindestens zwei ganze Wochenenden dafür verwendet hast, um perfekt vorbereitet zu sein. Erzähl uns ein bisschen, woher nimmst du diese ganze Energie, und vielleicht auch, wenn du Stipendiengesuche begutachtest oder in deiner langen Zeit in der Kommission, was hat dich besonders fasziniert? Hast du besonders spannende Projekte, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Die Motivation kommt sicher aus den Dossiers selbst. Die sind so spannend, wenn man liest, was diese jungen Menschen, oft sind sie ja sehr jünger als vielleicht andere Personen, die in der Studienstiftung sind. Sie schreiben von Projekten, die unglaublich spannend wissenschaftlicher Art ist. Es gibt aber auch diesen Bezug, der zukunftsgerichtet ist. Also eigentlich wirklich meine Motivation für die Arbeit selbst kam aus den Dossiers, die eingereicht wurden, die spannend waren. Auch konnte ich in dieser Arbeit Dossiers auf Englisch, in Französisch oder in italienischer Sprache lesen. Und das hat mich auch fasziniert zu sehen, bin ich selbst fit genug, um das alles in der Originalsprache zu lesen. Und das hat auch eine Art der Faszination ausgemacht. Und dann hat es gleichzeitig auch, das Lesen der Dossiers hat immer auch einen guten Bezug zur aktuellen Forschung, weil es sind ja immer herausragende Forschungsgebiete, die eigentlich dort dargestellt werden, wofür sie das Geld gern hätten. Und das ist mit so eine Motivation gewesen, um herauszufinden, okay, und wo ist jetzt die Forschung in Robotik dran? Wo ist jetzt gerade die medizinische Forschung dran? Was läuft in der Gesellschaft? Das sind die wirklich spannenden Dinge, die auch etwas zurückgeben. Also ich habe es, natürlich war es viel Aufwand, aber ich habe es nie als Arbeit erlebt. Das ist wirklich die Faszination Studienstiftung eigentlich.
Trotzdem, du sagst, dass der Aufwand, du hast die Energie, die Motivation schöpfst aus diesen unglaublich tollen Dossiers, die wir auch lesen, die ihr lesen dürft. Und trotzdem, das sind 200 Dossiers, sagen wir, in einer Kommissionssitzung, und man hat immer das Gefühl, du kennst jedes einzelne sehr gut. Bist du einfach eine sehr organisierte Person oder musst du dich auch zusammenreißen, um das dann so organisiert zu machen? Oder?
Also ich bin sehr organisiert, sonst könnte ich das, glaube ich, auch gar nicht so machen, wie ich meine ganze Arbeit so nicht machen. Dann habe ich das Glück, ein gutes Gedächtnis zu haben. Das hilft. Und dann habe ich mir tatsächlich jeweils in den Jahren, als ich Kommissionspräsidentin war, die zwei Wochenende vor der Sitzung einfach gestrichen in der Agenda. Da hieß es in der Agenda, nichts abmachen, Studienstiftung, Punkt.
Ja, das ist natürlich unglaublich toll, von diesem Engagement zu hören, auch eben von deiner Motivation, und natürlich für uns als Studienstiftung unglaublich wichtig, dass wir eben auch dieses Engagement haben. Du hast jetzt auch angetönt, eben diese tollen Projekte von jungen Menschen, die eben auch motivieren, diese Arbeit zu machen. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Junge Menschen und ihre Talente zu fördern, ist dir ein wichtiges Anliegen. Du bist nach dem Studium der Chemie und der Biologie, hast du den Weg in den Lehrberuf gewählt, sicher auch aus dieser Motivation heraus. Aber nimm uns ein bisschen mit, wieso dieser Weg in den Lehrberuf? Man hört ja auch, dass die Wissenschaft, der wissenschaftliche Betrieb dich auch fasziniert zum Beispiel?
Ja, der wissenschaftliche Betrieb interessiert mich, aber ich habe nicht, vielleicht nicht die Geduld, so lange dran zu bleiben. Weil das ist das, was ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun müssen. Sie konzentrieren sich lange auf sehr fokussierte Fragen. Und das ist nicht meins. Ich bin breit, mich interessiert so viel, dass ich mich nicht sehr gut auf etwas wirklich alleine konzentrieren möchte. Deshalb ist natürlich der Schulbetrieb ist etwas Tolles, insbesondere wenn man ein Fach unterrichten kann wie Biologie. Man kann nie einfach nur das Alte hervornehmen, weil seit letztem Jahr ist so viel schon wieder Neues geschehen. Das ist sicher etwas. Also für mich war immer klar, Bio ist mein Fach, aber ich möchte in den Lehrberuf gehen. Da hat ja jeder und jede Lehrerin hat irgendwo so ihre Motivation. Meine war meine Biologielehrerin, die nur die gefördert hat, die schon interessiert waren am Bio. Und da habe ich gewonnen, das kann es nicht sein. Und da war für mich klar, ich muss Biolehrerin werden.
Und ich bin überzeugt, du hast den einen oder die andere auch mitnehmen können mit deinem Elan, die vielleicht noch nicht so in Bio interessiert war. Wie war so der erste Unterrichtstag? Das war ja sicher ein spannendes Erlebnis und vielleicht ein bisschen mit Nervosität verbunden. Weißt du das noch?
Ja, ich weiß das ziemlich gut noch, weil mein erster Unterrichtstag war gar nicht an einem Gymnasium, sondern in einer dritten Klasse habe ich eine Woche lang eine Stellvertretung gegeben, also dritte Primarschulklasse. Und das war ein wilder Haufen. Und das Spannendste an diesem Tag war, die Kinder haben sich einen Spaß daraus gemacht. Sie wollten wirklich fragen, sagst du Bratwurst Brötle oder Bratwurst Braten? Weil sie hatten vorher einen Stellvertreter, der sagt eben Bratwurst Braten und sie selbst sagten Brotwurst Brötle. Und das war so das Wichtigste am ganzen Tag, diese neue Stellvertreterin da. Wie sagt sie das?
Also die Biologie ein bisschen in den Hintergrund gerückt, vielleicht eher die Chemie, wenn man vom Bratwurst spricht.
Genau, aber damals war ich noch fest im Studium. Also ja, und dann ist es sicher so, beim Unterrichten, man lernt ganz viel dazu. Über die Jahre, also die ersten paar Wochen waren sicher nicht nur glorreich, aber man lernt aus seinen Fehlern.
Du bist ja schon eine ganze Weile Lehrerin. 1996 hast du an der Kantonsschule Solothurn angefangen, wo du bis heute tätig bist. Ich glaube, deine Arbeit hat sich auch ein bisschen gewandelt im Laufe der Zeit. Seit 2007 bist du Konrektorin an dieser Kanti und eben, wie ich anfangs erwähnt habe, seit letztem Jahr nun Rektorin der Kantonsschule Solothurn. Was hat dich an diesen Aufgaben gereizt? Und vielleicht, du hast es schon gesagt, also diese Faszination für den Lehrberuf und das Fach Biologie vermitteln und Leute dafür zu faszinieren, fehlt dir das auch ein bisschen gleichzeitig?
Ich habe ja als Konrektorin viel unterrichtet. Und also am Anfang mehr und dann etwas weniger. Aber der Schritt zur Rektorin, das war tatsächlich die Frage, die ich mir stellen musste. Wenn ich den Schritt mache, dann werde ich nicht mehr unterrichten. Und das war ein schwieriger Entscheid und dann ein sehr bewusster Entscheid. Und damit ich gar nicht dem Unterricht nachtrauen kann, habe ich all meine Unterrichtsmaterialien verschenkt oder fortgeschmissen, nachdem ich meine letzte Unterrichtsstunde gehalten hatte. Weil es klar war, ich werde nicht zum Unterricht zurückkehren. Also bitte nicht jeden Tag anschauen, sonst kommt die Wehmut. Und dann ist es aber so, dass gerade als Konrektorin hatte ich sehr viel mit den Klassen, mit den Schülerinnen und Schülern zu tun. Und ich war vorher ja intensiv auch politisch tätig. Und ich hatte gemerkt, ich kann eigentlich als Konrektorin für einzelne Kinder viel mehr bewirken, als ich als Politikerin Teil des großen Ganzen und vielleicht eher oft auf der Verliererinnenseite, als auf dieser Seite bewirken konnte für die Kinder, für die Jugendlichen, die es nicht so einfach haben. Und ich denke, das ist das, was man in einer Schulleitung tatsächlich tun kann. Man kann eine Rolle spielen für die Gruppe, aber auch für Einzelne.
Sehr spannend, da sind wir eben wieder bei diesem Thema Förderung von jungen Menschen, was man sehr stark merkt, dass das hier ein großes Anliegen ist. Vielleicht darauf möchte ich gleich noch ein bisschen weiter eingehen, vielleicht noch ein bisschen größerem Rahmen, aber du hast auch gesagt, die Herausforderungen für Schülerinnen und Schüler sind sicher auch groß, waren sie schon in der Vergangenheit, aber wenn du jetzt auf deine Lehrerinnenzeit zurückblickst, ist es schwieriger geworden, mit der Zeit Lehrerin zu sein? Oder sind die Herausforderungen einfach anders geworden oder gar nicht?
Also es ist sicher anders geworden, aber das ist ja so, man weiß das, das hat Aristoteles schon gesagt, dass die Jugend heute nicht mehr gleich ist wie die früher. Aber ich glaube, die Herausforderungen für die jungen Menschen, die sind tatsächlich größer geworden. Mit der aktuellen Situation, mit der Digitalität, mit der Veränderung in der Gesellschaft seit der Pandemie. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die Schule. Und das fordert die Schule sehr stark heraus. Habe ich vorhin gesagt, dass wir das damals, als ich gewechselt habe ins Konrektorat, ich dort viele Menschen auch fördern konnte. Das waren dann eher Einzelne. Jetzt heute haben wir so viele junge Menschen, die wirklich Unterstützung brauchen, dass das System Schule auch an seine Grenzen kommt. Dass die Lehrpersonen an die Grenzen kommen. Vor allem gleich, weil bei uns jetzt im Kanton es gleichzeitig auch immer größere Klassen gibt. Und dann eigentlich individueller fördern, gleichzeitig größere Klassen haben, das ist sehr schwierig. Und da kommen Lehrpersonen manchmal auch an die Grenzen, auch wenn sie wirklich mit Leib und Seele Lehrperson sind. Und da brauchen wir neue Lösungen dafür. Und wir jetzt bei uns versuchen das zu lösen, indem wir sehr stark darauf setzen, die Selbstständigkeit, die Selbstwirksamkeit und das individuelle Lernen zu fördern. Damit wir für die, wo es ein bisschen schwieriger ist, etwas mehr Zeit haben und die selbstständig schon unterwegs sind, da vielleicht auch für sich andere Nischen schaffen können, um etwas zu tun, das jetzt vielleicht im Normalunterricht, wie man ihn von früher kennt, weniger Platz hätte.
Genau, man hört, und natürlich, ihr macht euch viele Gedanken, wie die Zukunft aussieht und natürlich, wie man auf Veränderungen reagieren kann und muss. Du hast auch vorhin erwähnt, du warst und bist auch immer eine politische Person. Ich weiß auch, dass du immer aktiv in verschiedenen bildungspolitischen Gremien auf kantonaler, interkantonaler Ebene aktiv warst. Wie versprochen, so um das vielleicht ein großes Thema aufzumachen auf einer großen Ebene, Zukunft der Schule. Du hast jetzt auch schon ein paar Herausforderungen erwähnt für die Schule selber, für Lehrpersonen, natürlich eben auch für Schülerinnen und Schüler. Es gibt natürlich unterschiedliche Ansichten, aber aus deiner Perspektive, wie wird sich die Schule oder wie muss sich die Schule verändern, um eben auf die Herausforderungen, die es gibt, reagieren zu können oder auch neue Themen aufnehmen zu können?
Also grundsätzlich die Schule, die gibt's ja nicht. Also es gibt die Primarschule, es gibt die Sekundarstufe 1 und dann gibt's das Gymnasium oder die Fachmittelschule, parallel dazu die Berufsbildung. Aber ich denke, wichtig ist, dass die Schule fähig ist, die jungen Leute dort abzuholen, wo sie stehen. Und das heißt, das sind eben andere Herausforderungen, als wir noch vor 10, 20 Jahren hatten. Primarschule, Sek 1 lassen wir mal auf der Seite. Wenn ich einfach nur das Gymnasium anschaue, dann denke ich, dann ist es wirklich relevant, dass wir unsere jungen Menschen dafür vorbereiten, mit dieser sehr schnell sich ändernden Welt umzugehen, mit der digitalen ständig vorhandenen, dass man immer aktiv sein muss, dass man ständig unter Kontrolle ist, ihnen mitzugeben, wie kann man damit umgehen, sich wieder auf einzelne Dinge zu konzentrieren und zu lernen, wie sich Wissen selbst anzueignen. Also Schule wird immer wie mehr zu einer Vermittlerin von wie man mit Wissen umgeht, wie man Wissen aneignet, wie man auch praktische Fähigkeiten aneignet und weniger Wissenvermittlung. Wobei es ganz wichtig ist, dass man die Wissensvermittlung nicht tot schreiben darf. Also es braucht Wissensvermittlung, weil zuerst muss man eine Basis haben, auf die man aufbauen kann. Aber sicher müssen Gymnasien als Mittlerin zwischen der Primarschule und der Hochschule noch viel stärker eigentlich Fähigkeiten vermitteln, Schülerinnen und Schüler dazu bringen, Fähigkeiten zu haben, die es ihnen ermöglicht, sich selbst auch Wissen anzueignen. Und das ist eine große Herausforderung, weil auf der Ebene Gymnasium braucht das eben mehr Zeit. Und in der Regel hat man heutzutage weniger Zeit. Die Weiterentwicklung der gymnasialen Matur, die ja wo die Rahmenbedingungen jetzt verabschiedet sind. Da ist eigentlich klar, es gibt nicht viel mehr Zeit, es gibt 4 Jahre, aber es sind mehr Fächer geworden. Also das heißt, eigentlich ist der Kanon verbreitert worden, gleichzeitig sollte man mehr Fähigkeiten fördern und in vielen Fächern trotzdem so weit kommen wie vorher. Das ist je nachdem etwas sehr Schwieriges, zum Teil sogar ein Ding des Unmöglichen.
Da hört man, das wird ich noch stark beschäftigen, das beschäftigt dich natürlich tagtäglich. Ich möchte auch vielleicht gar nicht viel weiter in das Thema reingehen. Wir werden sich auch sehen, wie sich das entwickelt in Zukunft. Jetzt haben wir schon wieder ganz viel über deinen großen Einsatz eben beruflich für die Studienstiftung etc. gesprochen. Du bist sehr beschäftigt und ich finde es auch immer wichtig, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, vielleicht auch den jungen Menschen mitzugeben, dass es auch wichtig ist, den Ausgleich zu suchen. Wir haben angefangen mit der Faszination Schottland. Ich weiß aber, dass das sicher bei weitem nicht die einzige Faszination ist, die du hast. Sag uns ein bisschen, wie findest du den Ausgleich? Wie schöpfst du Energie in deiner Freizeit?
Für mich eins vom Wichtigsten ist sicher die Art und Weise, wie ich zur Arbeit komme und zurück. Das ist wirklich mit dem Velo. Da kann ich am Stau vorbeifahren. Ich muss aber auch nicht in einem überfüllten Bus sein. Also wenn ich zu Hause bin, ist mein Kopf mal befreit von ziemlich viel Ballast. Das ist das eine. Dann Spaziergänge mit dem Hund. Das hilft auch. Und dann ist für mich ganz wichtig, am Sonntag für die Familie zu kochen. Und das ist nicht etwas, das ich muss, sondern etwas, das ich will. Dazu höre ich die Hitparade. Tatsächlich, damit ich auch da weiß, was so läuft. Und dann kommt die Familie und wir essen zusammen, obwohl niemand mehr zu Hause wohnt. Aber am Sonntag, da essen wir gemeinsam und sprechen über die Woche. Und das ist so etwas, das für mich wichtig ist und für die Psychohygiene ist. Und wenn ich Ferien habe, dann sind es keine Ferien gewesen, wenn ich nicht mindestens 2 bis 3 Bücher gelesen habe. Und das ist so, ich hatte Ferien, ich habe Bücher gelesen. Und zwar solche, die ich nicht lesen muss, sondern die einfach aus Interesse gelesen habe.
Wunderbar. Wir kommen schon Richtung Ende unseres Gesprächs. Wir könnten immer Stunden füllen mit unseren Gästen. Und was wir ganz gerne am Ende unseres Gesprächs natürlich fragen, ist, wir haben ganz viel über dein Engagement in der Studienstiftung gesprochen. Vielleicht teilst du mit uns noch eine ganz besondere Erinnerung im Rahmen der Studienstiftung, die dir bis heute geblieben ist und vielleicht auch, wie diese Erinnerung wirklich auch für das steht, was die Studienstiftung sein möchte oder sein sollte.
Interessanterweise habe ich nicht eines, weil das ist eben die Studienstiftung für mich. Ganz viele, ganz gute Begegnungen. An den Assessments, die Mittagspause und die Gespräche am Mittagstisch mit Personen, die in die Stiftung möchten. Oder nach einer Stiftungsratssitzung ein Gespräch mit Antonio Loprieno, der ja lange auch Präsident war. Der wusste so viele spannende Dinge zu erzählen. Das ist unglaublich. Oder dann eben nach einer Kommissionssitzung mit den anderen Kommissionsmitgliedern über ihren Forschungsalltag zu sprechen. Also die Studienstiftung ist tatsächlich für mich ein Konglomerat von unglaublich vielen spannenden Gesprächen.
Spannende Gespräche, wie auch dieses heute, das ich sehr genossen habe. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst bei uns und so viel von deinem Leben mit uns geteilt hast. Genau, ganz vielen Dank für deine Zeit und das sehr spannende Gespräch. Und damit sind wir am Ende dieses Gesprächs angelangt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Unsere Reise mit spannenden Persönlichkeiten aus dem Netzwerk der Studienstiftung geht natürlich weiter. Wir freuen uns, wenn wir Sie auch bei der nächsten Folge mit dabei haben. Anregungen und Ideen können Sie uns natürlich gerne per Mail an info@studienstiftung.ch jederzeit mitteilen. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank und bis bald.
Begegnungen@Funditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung.